von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Auch all denen, die jetzt zuschalten zu Hause mit ihrem Endgerät, die Predigt anschauen, herzlich willkommen euch auch zu Hause. Und wir freuen uns, dass wir hier schon eine wunderbare Lobpreiszeit erlebt haben und mit hineingenommen wurden in die Begegnung mit Gott. Und er möchte nach dem Lobpreis uns auch durch sein Wort begegnen. Die Miriam hat schon in der Begrüßung darauf hingewiesen, dass ihr eine kleine Karte auf den Sitzen habt. Ich weiß ja nicht, wie ihr nachher am Ende der Predigt über die Predigt denken werdet, ob es eingeschlagen hat, ob es irgendwie nicht so wichtig ist oder ob ihr euch darüber sogar geärgert habt. Aber eines weiß ich jetzt schon. Ihr könnt die Predigt mit nach Hause nehmen, mit nur dieser Karte. Eigentlich genügt schon diese Karte. Ich bräuchte gar nicht drüber predigen, die Predigt auch für sich. Und dann könnte ich jetzt Amen sagen und wieder abtreten, aber mache ich nicht. Ich sage schon noch einiges zu dem, was ihr jetzt mitnehmen könnt. Und für alle, die zu Hause sind, wir wünschen uns sehr, dass ihr diese Karte auch persönlich nochmal mitnehmen könnt. Wir haben genug davon gedruckt, gehe ich fest davon aus, dass man sie sich dann zu Hause irgendwo hinhängen kann. Wenn wir diese erste Grafik, die ich in meiner PowerPoint mitgebracht habe, anschauen, dann kommt uns das Bild vielleicht entfernt bekannt vor. Kann man das sehen hinter mir? Was fällt euch beim Betrachten dieses Bildes ein? Spontan. Das Herz. Jo. Puls. Für alle, die zu Hause sind, da kam der Einspruch, geht's noch? Es lebt noch. Ah, okay. Es lebt noch, genau. Wir sehen eine Darstellung vom Herzrhythmus. Ein Herz, das schlägt, hat einen Rhythmus, der dem hier ähnlich ist. Zugegeben, das Herz in der Mitte wird beim Arzt nicht so abgebildet. Aber du hast vollkommen recht, solange das Herz schlägt, und das wird durch diese Grafik dargestellt, dass es schlägt, solange es schlägt, lebt es noch, da leben wir noch. Aber wenn es aufhört zu schlagen, dann tritt der Tod ein. Durchschnittlich liegt der Ruhepuls bei einem gesunden Erwachsenen bei 60 bis 90 Schlägen pro Minute. Und wir sprechen dann vom normalen Sinusrhythmus. Bei hochtrainierten Ausdauersportlern ist der Ruhepuls deutlich niedriger. Bei ihnen schlägt das Herz unter Umständen nur 35 bis 50 Mal in der Minute. Kann man alles im Internet googeln. Während der Predigtvorbereitung habe ich meinen Blutdruck und den Puls am Schreibtisch gemessen. Um 17.53 Uhr hatte ich folgende Messung. Blutdruck 123 zu 71 und Puls 96. Ich messe jetzt mal während der Predigt, ob sich da etwas verändert hat. Und ihr kennt es ja von zu Hause vielleicht oder beim Arzt, da wird ja der ganze Ärmel hochgekrempelt und dann ist es am Oberarm, aber bei der Apotheke kriegt er so ein Teil und könnt dann den Selbsttest durchführen. Wir sind beim Herzschlag und meins schlägt auch. Tja, was kommt da wohl raus? Ich habe mich noch nie beim Predigen getestet. Was glaubt ihr, was rauskommt? Wird es höher sein oder tiefer? Höher. Na, ich führe da jetzt kein Buch drüber, aber ich sage es euch gleich. Oh, 146 zu 90. Puls 106. Wow. Also ich bin so richtig in Fahrt hier vorne. Und ob das alles so gesund ist, kann ich euch jetzt nicht schildern. Da müsste ich nachher die Ärzte um Rat fragen. Aber es lebt, es schlägt. Und es ist gar nicht schlecht, wenn man ab und zu mal misst. Aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Die zweite Grafik, die zeigt uns, womit wir uns heute besonders beschäftigen werden. Das ist der Herzschlag nicht eines Menschen allein, sondern der Herzschlag einer ganzen Gemeinde. Der Herzschlag dieser Gemeinde, in der wir uns jetzt befinden, zu der wir gehören, der Herzschlag der Christusgemeinde Pforzheim. Kann man den Herzschlag einer Gemeinde überhaupt messen? Kann man da so ein Gerät anlegen und dann pup merken, tut sich da was? Wenn ja, wie? Habt ihr schon so ein Gerät gesehen? Ich auch nicht. Im November 99 hat es eine interessante Möglichkeit, den, wie soll man sagen, den Herzschlag einer Gemeinde mal zu erfassen, doch kennengelernt. Auf dem Willow Creek Kongress in Karlsruhe, da hat der Hauptredner Bill Heibitz damals 5 Bereiche des geistlichen Lebens einer Gemeinde auf den Prüfstand gestellt. Und er hat uns herausgefordert, uns ein paar Fragen ganz ehrlich zu beantworten, um herauszufinden, wo stehen wir eigentlich? Wo schlägt unser Herz? Wie stark schlägt es oder wie schwach? Und er hat uns herausgefordert, nach 3 einfachen Antworten das Ganze zu bewerten. Die erste Antwort, das, was jetzt abgefragt wird, ist bei mir oder bei uns, also mir ganz persönlich oder bei uns als ganzer Gemeinschaft, ganz wenig vorhanden. Und die zweite Antwort, die man geben konnte, war, naja, ganz wenig ist es nicht, aber es ist mittelmäßig vorhanden, Mittelmaß, Mittel. Oder das, was jetzt gefragt wird, das ist bei uns in hohem Maß vorhanden, bei mir oder bei uns zusammen in hohem Maß vorhanden. Und da können wir jetzt gleich den geistlichen Puls unserer Gemeinde messen, wenn wir diese Fragen beantworten. Bitte tut's nicht laut, sondern für euch ganz persönlich. Aber es ist doch eine Herausforderung. Bill Heibitz hat damals gefragt, wie ist es eigentlich bei dir persönlich in deiner Gemeinde um Evangelisation bestellt? Läuft da wenig? Ist es mehr besser, mittel? Oder ist es sogar ganz hoch angesetzt? Wo siehst du das persönlich, wenn du jetzt so den geistlichen Puls ansetzt und fragst, wie schaut es da aus, Hand aufs Herz? Und dann hat er eine zweite Frage gestellt. Gibt es Wachstum in der Jüngerschaft, wenn man mit Jesus unterwegs ist? Dann gibt es Entwicklung, dann gibt es Veränderung, dann entdecken Menschen, ja, ich möchte von A nach B kommen, ich möchte wachsen in meinem Glauben. Kann man das ein Stück weit auch messen und ausdrücken für mich selbst und für unsere ganze Gemeinde? Gibt es diese Jüngerschaftsentwicklung in unserem Gemeindeleben? Ist es mehr wenig vorhanden? Oder freuen wir uns, dass doch irgendwas passiert? Mittel? Oder ist es ganz hoch? Weil eine Dynamik am Laufen ist in dieser Beziehung mit Jesus, dass wirklich Wachstum in der Jüngerschaft passiert. Eine dritte Frage. Merkt ihr auch, das geht schon ans Eingemachte? Wie schaut es aus in meinem Leben, in unserem Gemeindeleben bezüglich Gemeinschaft? Leben wir in Beziehung? Pflegen wir Beziehung? Suchen wir Beziehung? Ist das wirklich gelebt unter uns? Oder reden wir nur davon? Ist das wenig? Oder ist es doch schon wenigstens mittelmäßig vorhanden oder ganz hoch? Gemeinschaft. Ein viertes. Wie schaut es aus mit Gaben und den daraus folgenden Diensten, die sich daraus ergeben? Dass ich mit den Gaben etwas anfange, dass ich anderen damit diene. Kenne ich meine Gaben? erkennen wir unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, die er uns anvertraut hat. Das ist eine. Und wenn ja, machen wir was damit. Für sein Reich, für ihn. Treibt uns das. Zu sagen, das macht so eine Freude, das, was Gott gegeben hat, einzusetzen. Ist das nur wenig vorhanden? Oder ist da schon Bewegung drin, mittel wenigstens? Oder ist es ganz hoch? Eine letzte Frage hat er noch angefügt. Wie besteht es mit Haushalterschaft? Mit dem, was Gott mir anvertraut hat an Zeit. Jeder Tag hat ja 24 Stunden und die sind gerecht verteilt. Jeder hat gleich viele Stunden am Tag. Gefühlt, manchmal nicht, aber in Wahrheit doch. Und was mache ich mit dieser Zeit? Und die zweite Hälfte dieser Rubrik ist mein Besitz. Ich meine jetzt nicht nur finanziell, sondern überhaupt. Wie haushalte ich meine Zeit und meinen Besitz und meine Finanzen im Reich Gottes? Auch in Gemeinde. Ist das eher wenig? Mittel? Oder ganz hoch? Ich fand es hochinteressant, was damals in diesem Kongress ziemlich am Anfang für eine Herausforderung bestand, uns mal quasi geistlich den Puls zu messen und zu überlegen, wo stehe ich eigentlich? Wie ticken wir als Gemeinde momentan? Und es war schon auch herausfordernd, unbequem. Und das Ergebnis vielleicht manchmal sogar erschütternd. Ich weiß nicht, was die Pastoren und anderen geistlichen Leiter, die alle auf dem Kongress damals waren, und etliche Tausende, alle für sich für ein Ergebnis gefunden hatten. Bill Heibels hat uns schon Feuer unterm Hintern gemacht und hat nachgefragt. Und er hat vielleicht vielen aus der Seele gesprochen, naja, ganz wenig ist es bei uns nicht. Aber ganz viel ist es auch nicht. Bei uns ist es so Mittel. Ist Mittelmaß das Richtige? Ich möchte uns einladen und es auch zumuten, dass wir uns persönlich diese Frage mal stellen. Wie bin ich da gerade unterwegs, geistlich? Wie sind wir als Gemeinde unterwegs? Wenn wir obendrauf es gewagt haben, einen Herzschlag, einen Herzrhythmus abzubilden, dann geht es um uns. Dann reden wir nicht von anderen Gemeinden hier in der Stadt, dann reden wir nicht von anderen Christen, die wir aus der Distanz beobachten, sondern da geht es um uns. Und die Frage, da wo wir uns gerade befinden und welche Antwort wir uns auch immer innerlich geben, was wäre jetzt eigentlich dran? Was wäre jetzt eigentlich dran? Was haben wir uns als Ältestenkreis eigentlich dabei gedacht, dass wir dieses Bild vor Augen hatten? Was wollten wir mit dieser Grafik zum Ausdruck bringen für uns? Wir saßen im November in der Klausur, 2 Tage zusammen. In den letzten Jahren hatten wir so Jahresthemen proklamiert, ausgesprochen und mit Karten versehen. Geboren für eine Zeit wie diese, berufen für eine Zeit wie diese. 2020, ne? 2021, was war es da nochmal? Mach dich auf und sei Licht. Ja, und dieses Jahr, wir kamen nicht so richtig zu Rande mit dem Ausspruch, wir wollen jetzt wieder ein Jahresthema und dann haben wir das ein Jahr und dann predigen wir ein Jahr immer wieder drüber. Es war viel grundsätzlicher, was uns da bewegt hat. Viel grundsätzlicher. Nicht ein Jahresthema, sondern ein Lebensthema. Und Die dritte Grafik bringt es auf den Punkt. Ihr könnt ja auch eure Karte in die Hand nehmen, dann seht ihr es noch besser. Aber ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Auch zu Hause könnt ihr es erkennen, hoffe ich wenigstens, was auf dieser Karte steht. Unter dem Herzrhythmus steht ein Bibeltext, den Gott uns so aufs Herz gelegt hat, der etwas provokativ klingt, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hört sich sehr klar und kompromisslos an, finde ich. Es ist ungewöhnlich, es eher mit einer negativen Betonung, wer nicht liebt, zu beginnen. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Der hat ihn nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Um es besser zu verstehen, ist es immer gut, den Kontext, den Textzusammenhang in den Blick zu nehmen, in dem so ein Satz steht. Was steht davor, was steht danach? Und das möchte ich mit euch auch jetzt in diesem Gottesdienst tun. Ich möchte ein paar Verse lesen. Ich fange bei Vers 7 an, in diesem vierten Kapitel vom ersten Johannesbrief. Könnt ihr auch zu Hause gerne aufschlagen, es lohnt sich. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Vorhin kam der Kommentar, was man bei dieser Herzrhythmus-Grafik denkt, und der Kommentar war, es lebt noch. Es lebt, denn es schlägt aus. Daran kann man erkennen, dass es lebt. Und wenn man in unserem Leben mit Gott ganz persönlich, wie auch als Gemeinschaft, sehen kann, wie wir einander lieben, dann lebt's. Dann lebt Gott in uns. Dann ist es lebendig. Und das ist uns als Ältestenkreis so wichtig geworden in unserer Klausur für unsere Gemeinde. Wer liebt, hat Gott nicht erkannt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das soll der Herzschlag sein unter uns, dass wir einander lieben. Und da könnte man jetzt wieder anfangen zu messen. Es geht also darum, dass wir einander lieben. Und das ist nicht nur ein Thema für ein Jahr, sondern für ein ganzes Leben. Dass wir einander lieben. Und wir könnten wieder mit dem Willow Creek Kongress fragen, ist es bei mir eher wenig vorhanden? Oder zumindest mittel vorhanden? Oder ganz hoch? Die Frage ist durchaus berechtigt, weil Jesus seinen Jüngern das als Ankündigung, als letzten Endes Warnung mit auf den Weg gegeben hat, als er gesagt hat, die Liebe wird in vielen erkalten. Das heißt, es ist möglich, dass was als Feuer mal gebrannt hat, kalt wird und nicht mehr lebt. Und deshalb ist es legitim und wichtig, mal nachzufragen, wie schaut das eigentlich aus? Und wo stehe ich da? Wo stehen wir da? Natürlich stellt Johannes in seinem Brief diese Frage nicht so. Ist die Liebe bei euch wenig vorhanden? Ist sie mittel oder ganz hoch? Für ihn gibt es in seinen Sätzen hier nur ein Entweder-Oder. Entweder liebe ich oder ich liebe nicht. Aber ein paar Hinweise aus diesem Bibeltext-Zusammenhang helfen uns zu erkennen, welche Art Liebe eigentlich gemeint ist. Wisst ihr, es gibt ja Personen oder Dinge, die lassen unser Herz höher schlagen. Also in meinem Leben gab es schon vieles, was meinen Puls hochgetrieben hat. Nicht nur in der Predigt vor einer Gemeinde zu stehen, hat meinen Puls erhöht. Also als ich diese junge Lady gesehen habe, die Claudi, boah, da ging mein Puls in die Höhe. Das ist die eine oder keine. Ihr könnt es nachvollziehen, ja? Dass das den Puls hochtreibt. Oder der Tag, an dem mir der Führerschein ausgehändigt wurde und ich in diesen VW Käfer steigen konnte und endlich mal ganz alleine und selbstständig fahren konnte. Wow, hat meinen Puls auch hochgebracht. Und so gibt es vieles in deinem und meinem Leben, was uns so richtig motiviert und stark glühen lässt, sozusagen. Aber die Liebe, von der Johannes hier spricht, geht nicht einfach von einem Objekt aus, ob Mensch oder eine Sache, die mich begeistert, sondern geht von einem anderen Ansatz Liebe aus. In diesem Text möchte ich es jetzt mit roter Farbe mal kurz darstellen. Da steht, wir wollen einander lieben. Liebe ist eine Entscheidung des Willens und nicht immer ein Gefühl, auch wenn das dazu gehört irgendwie auch und dazu kommen kann und soll. Aber es ist zuerst eine Entscheidung. Wir wollen einander lieben. Und das sagt Johannes in den Kontext von Gemeinde Jesu hinein. Und das sage ich heute im Namen von Jesus in unsere Gemeinde hinein. Wir wollen einander lieben. Das soll der Herzschlag unserer Gemeinde sein, unseres Miteinanders sein, dass wir uns entscheiden. Ich will. Unser Wille ist einfach angesprochen. Und das ist begründet. Denn Gott ist Liebe. Die Liebe gründet in Gott selbst. In seiner Liebe hat Gott sich nämlich entschieden. Gott hat sich selbst entschieden, uns zu lieben, dich zu lieben. Wir haben es so schön besungen im Lobpreis, dass wir unendlich geliebt sind. Und wir haben sogar gesungen, ich will dich lieben. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben, weil er gar nicht anders kann, denn er ist Liebe. Dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu schenken. Und das wiederum, wenn wir das empfangen haben, verstanden haben, hat Konsequenzen. Darum sind wir verpflichtet, einander zu lieben, schreibt Johannes. Eine Pflicht. Ihr habt vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen, dass wir uns freiwillig verpflichten wollen, in dieser Corona-Zeit sonntagmorgens in der Nase zu bohren. Ja, das ist eine freiwillige Verpflichtung und wir fragen es auch nicht ab. Aber da hat man die Option, wenn es niemand abfragt und niemand überprüft, dann kann ich es auch bleiben lassen. Das ist eine Option, die Freiwilligkeit voraussetzt. Und wenn ich mal nicht will, dann macht's ja nichts. Ist das mit der Liebe auch so? Dass das eine Option ist, wenn uns danach ist, heute habe ich gerade Lust zu lieben, dann tue ich es halt. Ne? Ah, ich bin gerade gut drauf, heute werde ich mal lieben. Oder wenn der andere in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsplatz es sich verdient hat, wenn die auch ordentlich nett zu mir waren und mir Gutes getan haben, dann werde ich sie auch lieben. Oder wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe, dann liebe ich eben. Ihr Lieben, es ist eine Pflicht. Wir sind verpflichtet. Das ist nicht eine Option. Das ist ein Auftrag. Und dieser Auftrag gründet in dem höchstpersönlichen Befehl unseres Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus. Könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 13. Da sagt er es in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern ganz eindringlich: Ich gebe euch ein neues Gebot. Sie hatten ja schon 10, ne? Aber ich gebe euch ein neues Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und er hat es vorgemacht. Er hat ihnen vorher noch die Füße gewaschen, einen Sklavendienst getan. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist keine Option. Das ist ein klarer Befehl, ein Auftrag. Das ist das Merkmal, das Erkennungszeichen jedes Menschen, der sagt, ich liebe Gott. Jedes Menschen, der sagt, ich kenne Gott. Das geht gar nicht mehr anders. Und die Frage, die auch unbequem sein mag, die stelle ich trotzdem. Bin ich, bist du, diesem Befehl von Jesus gehorsam? Wie gesagt, es geht hier nicht in erster Linie um Gefühl. Es geht um einen Auftrag. Hat sich jetzt ziemlich streng angehört, ne? Aber was würde Jesus sagen, wenn er hier ist? Er würde uns seine Liebe, wir sind bedingungslos und grenzenlos geliebt, haben wir gesungen, freuen uns daran. Aber er würde auch sagen, jetzt lebt das auch. So wie ich euch geliebt habe, lebt das jetzt auch. Und so kommt Johannes auch zum Schluss in diesem Vers 12. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und das soll der Herzschlag der Christusgemeinde Pforzheim sein, dass wir einander lieben. Dass wenn Gäste zu der Tür reinkommen und uns erleben, wenn Gäste in unserem Zuhause zu Gast sind, wenn sie uns am Arbeitsplatz erleben, wie wir uns in dieser Welt bewegen, dass sie merken, bei dir ist was anderes. Dass sie merken, hey, wie kommt das, dass du so bist, wie du bist? Dass diese Liebe, die wir leben, so attraktiv und schön ist, die die Welt nicht kennt, die es nur in der Gemeinde von Jesus gibt. Nur in der Beziehung mit ihm selbst. Wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und das ist so kraftvoll, so schön. Da blüht etwas auf. Da entwickelt der Heilige Geist etwas in uns. Gott hat also seine Liebe gezeigt, denn Gott ist Liebe. Er zeigt seine Liebe, indem er seinen Sohn auf diese Erde gesendet hat. Jesus hat für uns gelebt, für uns gelitten, für uns gestorben, für uns den Tod in Kauf genommen, für uns wieder auferstanden aus Liebe. Und diese Liebe hat Gott in ihm konkret gemacht, sichtbar gemacht, erfahrbar gemacht, heilsam für jeden, der sie kennenlernt, und befreiend, so befreiend. Und Gott möchte so sehr, dass seine Liebe heute auch konkret erfahrbar wird, sichtbar gemacht wird, durch dein und mein Leben, durch unser Miteinander, wie wir einander lieben. Die Frage ist jetzt vielleicht wieder ganz praktisch, wie wird denn das sichtbar, dass wir einander lieben? Wir dürfen es zwar nicht so während der Corona-Zeit, aber wir umarmen uns ja ganz gern. Ne? Da zeigen wir was. Da spürt man den anderen, wie er sich einem zuwendet. Etwas zum Ausdruck bringt damit. Heute müssen wir uns begnügen mit so einem mehr oder weniger herzhaften Fäustling. Ne? Toll, dass du da bist. Ich freue mich so richtig toll. Ja, ihr wisst, worum es geht. Wie wird das heute sichtbar? Im November haben wir im Ältestenkreis ein paar Impulse einfach festgehalten, die zuerst kamen, die quasi oben auflagen. Und wenn wir die in den Blick nehmen heute und als Karte mit nach Hause nehmen, dann zeige ich euch von vornherein, ihr könnt die Liste beliebig noch deutlich erweitern. Das war nur das, was uns im Ältestenkreis an diesem Augenblick besonders wichtig war. Beziehung leben. Das ist das Erste, wo wir glauben, dass diese Liebe, die wir leben als Gemeinde, in Beziehungen sichtbar wird. In der Regel hat uns Gott nämlich nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein, die ohne rechts und links sich durchs Leben kämpfen sollen, sondern wir sollen wirklich in Gemeinschaft leben. Das ist das Kennzeichen von Gemeinde Jesu, von Anfang an gewesen. Und wir haben mit Sorge gesehen als Älteste, dass viele Gemeindeglieder gar keinen Anschluss zu einer Kleingruppe haben. Wir kommen im Gottesdienst zusammen, aber nicht nur, dass ihr eine Maske tragen müsst. Hier redet nur einer, das bin ich. Ne? Ihr solltet alle Pastoren werden, dann dürft ihr auch mal alleine reden und alle müssen zuhören. Aber das ist kein Gespräch. Das ist kein Dialog. Und wir brauchen in Gemeinschaft Gespräch, Austausch, einander zuhören, einander begleiten. Und wir haben gemerkt, viele haben gar keinen Anschluss an so eine Gruppe. Und das wollten wir ändern. In der Kleingruppe soll Liebe zueinander besonders erlebbar werden und erfahren werden. Das Zweite war Hoffnung sehen. Wir brauchen Ermutiger, Ermutigerinnen. Wir leben in einer schweren Zeit, aber das war in der Geschichte der Menschen schon oft so, dass schwere Zeiten waren. Aber welche Sätze haben in dieser schweren Zeit meinen Glauben gestärkt? Wo wurde in mein Herz Hoffnung hineingesät? Als alle Welt plötzlich über Corona Ängste gestolpert ist, war es für mich irgendwie angenehm zu hören, dass jemand sagte, Gott war nicht überrascht von Corona. Gott ist in Kontrolle. Hat mich irgendwie innerlich zurücklehnen lassen. Ganz egal, was rechts und links für Sätze gekommen sind. Gott war nicht überrascht von der Situation. Er hat die Kontrolle. Hoffnung sehen. Denke ich, vielleicht wie so manch andere hier, spontan an Martin Luther. An diesen berühmten Satz. Wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Im Zafelstein gibt es so Krokusfelder. Vielleicht habt ihr im März, April Gelegenheit, da mal wieder hinzugehen. Bestimmt wunderschön. Da steht unter anderem eine Tafel mit dem Hinweis auf diesen Spruch von Martin Luther. Jetzt drehe ich mich doch mal nach hinten. Er wusste, was, egal was im Leben passiert, Gott ist auch in schwierigen Zeiten bei mir. Das ist Hoffnung sehen. Gott ist mein Freund, auch wenn ich im Leben Fehler mache. Das ist Hoffnung sehen. Gott hält sein Versprechen auf ein Leben nach dem Tod. Das ist Hoffnung sehen. Denn wir leben nicht nur für dieses Leben, wir leben für ein ewiges. Und einander das zuzusprechen. Immer wieder sehen, wie geht es eigentlich dem anderen. Diese Wahrheiten aus Gottes Wort auszusprechen, zuzusprechen. Da sehen wir Hoffnung. Ein weiteres Wort oder ein weiterer Wert ist Vertrauen bauen. Vertrauen bauen. Ich gebe es zu, ich habe wieder gegoogelt, wie geht Vertrauen bauen? Und ich weiß ja nicht, welche Antworten ihr jetzt gerade spontan bei der Hand hättet, aber wenn wir unsere Liebe als Gemeinde zueinander zum Ausdruck bringen, indem wir Vertrauen bauen, Vielleicht sind das hilfreiche Sätze, wenn er die jetzt hört. Das erste ist, nichts schafft und erhält Vertrauen so sehr, wie regelmäßig und offen miteinander zu reden. Wenn man das zum Beispiel in seiner Kleingruppe tut, dass wir wirklich einander zuhören, offen werden voreinander, auch Schwächen eingestehen und sagen, wo man seine Kämpfe hat. Wenn dieses Vertrauen da ist, dass man weiß, ich bin trotzdem angenommen und geliebt und für mich wird jetzt gebetet, dass ich zu meinem nächsten Schritt komme, um zu wachsen, dann schafft das Vertrauen. Wenn man weiß, was ich hier in dieser Kleingruppe sage, das wird nicht nach außen getragen, dann baut das Vertrauen. Zweiter Punkt in Google zu finden, bleiben Sie authentisch. Sagen Sie, was Sie meinen, glauben, fühlen und tun Sie, was Sie sagen. Drittens, seien Sie ehrlich. Viertens, gehen Sie offen mit Fehlern um. Und fünftens, lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, dass Vertrauen bauen auch etwas mit Zeit zu tun hat. Wenn man ja erleben möchte, trägt das jetzt. Trägt das jetzt. Und das wächst, Vertrauen bauen. Da, wo eine Gemeinschaft sich gegenseitig vertraut, das spürt man. Und da wird auch Liebe sichtbar. Und dass man vorwärts geht. Ja, vorwärts gehen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Nicht auf der Stelle treten. Uns fragen, wo geht denn die Reise hin? Was für Ziele hat Gott mit uns persönlich, wie als Gemeinde? Sind wir bereit und offen, dass Gott etwas verändern darf in dieser Entwicklung? Wenn wir vorwärts gehen, dann gibt es auch diesen Herzschlag der Christusgemeinde. Dann bewegt sich etwas. Unser Bundesältester, der Pastor, ist bisher in Elmendingen, Keltern-Elmendingen, hat die Tage mich gebeten, ganz kurz die Situation unserer Gemeinde zu beschreiben, für unsere Kirchenleitung immer wieder mal so ein kleines Update, wie geht es denn der Christusgemeinde Pforzheim. Da habe ich sinngemäß geschrieben, bei uns ist Bewegung, es ist positive Bewegung, es ist eine Entwicklung, die jetzt gerade beginnt, auch gerade mit den Kleingruppen. Da verändern wir. Da beginnt eine Veränderung, die unseren Puls ganz positiv beeinflussen wird als Gemeinde. Sind wir bereit für diese Veränderung und für weitere Veränderungen, die noch kommen werden, kommen müssen? Im Gegensatz dazu kennt ihr die 7 letzten Worte einer sterbenden Gemeinde. So haben wir das schon immer gemacht. Schluss damit. Lasst uns bereit sein, uns von Gott zu bewegen. Durch Liebe Veränderungen auch zu begrüßen und zu sagen, heute braucht es diese Veränderung, damit Reich Gottes gebaut wird, damit Gemeinde sich entwickeln darf und wachsen kann. Und schließlich noch ein Wert, Gnade. Erleben, Gnade leben. Unsere Kinder haben als eine Kassette gehört, wer hat die Vogelhochzeit? Rolf Zukowski. Und da irgendwo haben sie auf der Kassette ein Lied laufen lassen, das ist wie ein Ohrwurm. Alle machen Fehler, alle machen Fehler. Niemand ist ein Superman, irgendwie so. Ne? Alle machen Fehler. Und ich sage gern diesen Satz, wo Menschen sind, da menschelt's. Alle machen Fehler, auch wir in der Christusgemeinde. Und wir als Älteste stehen da ganz vorne dran und machen auch Fehler. Bist du besser? Hoffentlich. Alle machen Fehler. Und wisst ihr was? Alle, die unterwegs sind, die machen auch Fehler. Alle, die vorwärts gehen wollen, machen Fehler. Aber wir alle leben von der Gnade der Vergebung. Wir alle leben davon, dass wir in Jesus Christus einen Gott und König und Herrn haben, der so gerne bereit ist, Schuld zu vergeben. Wir brauchen nur zu kommen und zu sagen, Herr, ich habe Mist gebaut, bitte vergib mir. Und er vergibt, er ist treu. Er hört nicht auf, mir zu vergeben. Und er wünscht sich so sehr, dass das, was ich von ihm empfange, dass ich das einfach weitergebe. Und wenn da jemand einen Fehler gemacht hat, auch in der Christusgemeinde passiert das, in der besten Familie, dann vergeben wir gerne. Dann sagen wir, okay, lass uns daraus lernen. Aber lasst uns eine Gemeindekultur prägen, weiter prägen, die davon durchdrungen ist, dass wir einander lieben und dass diese Liebe auch dadurch gelebt wird, dass wir einander gerne vergeben. Eine Kultur entsteht von Liebe, Annahme und Vergebung. Ich möchte zum Schluss kommen, weil die Predigt jetzt lang genug war. Und in 5 Wochen gibt es nochmal einen Zuschlag, Miriam. Ne? Alles, was ich vergessen habe oder noch wichtiger ist, kannst du dann nachlegen. Aber ich glaube, das genügt für heute. Der Herzschlag der Christusgemeinde, das ist doch eigentlich Gottes Herzschlag, denn Gott ist Liebe. Und wenn wir einander lieben, dann lebt er in uns. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Du auch? Ich musste während der Vorbereitung dieser Predigt immer an einen Satz im Römerbrief denken. Römerbrief Kapitel 5, Vers 5. Diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott in unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gott hat unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke, dass wir bei diesem Herzschlag nicht auf uns alleine gestellt sind, sondern dass du es bist, der uns zuerst geliebt hat, dass du Liebe bist und dass du diese Liebe ausgegossen hast in unser Herz, ganz persönlich, aber auch in unsere Gemeinde. Danke, dass es zu uns gehört, dass es unser Wesen sein soll, erfüllen soll. Und wir bitten von Herzen her, dass diese Liebe lebt, dass dieser Herzschlag unsere Gemeinde mehr und mehr prägt, immer stärker werden lässt, immer mehr Bewegung zu dir und zu den Menschen hervorruft, die deine Herrlichkeit offenbar macht, die dich sichtbar macht in dieser Welt, die krank ist, die verloren ist, die so sehr darauf wartet, dass diese Liebe kommt. Danke, dass du mit uns bist, Gott. Danke, dass du uns füllst, Heiliger Geist, weil wir es alleine doch nicht können. Aber danke, dass wir mit dir Großes erleben werden in diesem Jahr, weil du in uns lebst. Amen.